D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Es ist kurz nach 8 am Dienstagabend. Ich begrüße euch, ihr Lieben. Tom Westerholt hier zu Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Die nächste Stunde gehört uns, den Filmen und den aktuellen Serien. Wir werfen beispielsweise einen Blick in Still Alice, der endlich diese Woche startet. Das ist der Film, für den Julianne Moore gerade neulich den Oscar als beste Hauptdarstellerin gekriegt hat. Großartiger Film, verrate ich jetzt schon. Worum es geht, verrate ich euch später. Dann gucken wir rein in Chappie. Das ist ein neuer Film mit Hugh Jackman. Da war ich erstmal sehr skeptisch. Hugh Jackman in Kombination mit Robotern, da gab es schon mal was und das war nicht gerade so unbedingt eine seiner Sternstunden in Hollywood. Also auch in den Film schauen wir rein. Dann gibt's was Neues mit Will Smith. Der Film heißt Focus. Startet auch am Donnerstag. Ist der dritte Kinostart diese Woche, auf den wir ein sehr wachsames Auge werfen wollen. Denn auch Will Smith hat sich in den letzten Jahren nicht nur ausschließlich mit Ruhm bekleckert. Und in Sachen Serien werfen wir einen großen Blick heute auf Bloodline. Das ist eine neue Netflix-Serie, die auch diesen Monat noch startet. Da habe ich nämlich den Hauptdarsteller Ben Mendelsohn und die beiden Produzenten getroffen, die mir einige spannende Sachen erzählen konnten über diese neue Familienserie. Nicht zu verwechseln mit hier von wegen so Lala Familienserie, alles schön, sondern eine Serie über eine Familie, die aber alles andere als harmlos oder lieb ist, sondern da geht's richtig zur Sache. Dazu ist Inga Hinnenkamp noch da mit den Film-News der Woche. Das sind die Themen für die kommende Stunde. Eine Stunde Film. Schön, dass ihr da seid. Vorhang auf, Bühne frei. Los geht's. So, an dieser Stelle möchte ich euch gerne nochmal an die quälendsten 6 Sekunden der vergangenen Oscar-Verleihung erinnern. Ausgelöst durch Matthew McConaughey.
And the Oscar goes to...
1, 2, 3, 4, 5, 6...
Julianne Moore still out.
Und dann war es endlich raus. Mein Gott, haben die 5 nominierten Frauen leiden müssen, weil Matthew McConaughey den Umschlag nicht wirklich aufgekriegt hat. Aber dann die Erlösung der Oscar als beste Hauptdarstellerin an Julianne Moore für ihre Hauptrolle in dem Film Still Alice. Über den Film wollen wir reden, weil der nämlich übermorgen in die Kinos kommt und ich innerhalb der nächsten Minuten versuchen werde, euch davon zu überzeugen, dass ihr diesen Film sehen solltet. Der Grund dafür liegt auf der Hand, er ist großartig. Fangen wir vorne an in der Geschichte. Julianne Moore spielt eine Uni-Professorin, die noch gar nicht so alt ist, nämlich gerade mal so um die 50, die aber feststellt, dass irgendwas nicht mehr so ganz funktioniert in ihrem Leben. Sie vergisst Kleinigkeiten, das regt sie erstmal nicht weiter auf. Sowas kann passieren, wenn man einen stressigen Job hat und gerade als Linguistik-Professorin, also eine Frau, die sich tagtäglich mit Sprache beschäftigt, da kann es einfach schon mal sein im Stress, dass einem ein Wort entfällt. Dann allerdings geht sie irgendwann joggen und merkt, dass sie sich nicht mehr wirklich gut orientieren kann. Und weil sie dann doch skeptisch ist, geht sie zum Arzt.
Sie zeigen vereinzelte Gedächtniseinbußen, die in keinem Verhältnis zu ihrem Alter stehen. Und es gibt Anzeichen dafür, dass ihre geistige Leistungsfähigkeit weiter abnimmt. Ich denke, wir sollten ein PET machen. Das ist so ähnlich wie ein MRT, aber es kann Vorgänge auf der Molekularebene erfassen.
Ich weiß, was ein PET ist. Was genau erwarten Sie sich von dieser Untersuchung?
Ich möchte herausfinden, ob sich die Ergebnisse mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung bringen lassen. Bei jemandem, der so jung ist, wird die Diagnose selten gestellt. Aber sie erfüllen die Kriterien.
Klar, dass allein diese mögliche Diagnose ein totaler Schock für Alice ist. Sie entschließt aber, es erstmal für sich zu behalten, geht nach Hause zu ihrem Mann, gespielt von Alec Baldwin, und tut so, als sei nichts und überspielt kleine Vergesslichkeiten, bis sie es dann eines Nachts aber tatsächlich nicht mehr aushält und sich ihm anvertraut.
Ich weiß, was ich fühle. Ich weiß, wie sich's anfühlt. Es ist, als ob mein beschissenes Gehirn verrecken würde. Und alles, wofür ich mein gesamtes Leben gearbeitet habe, geht verloren. Es geht alles verloren.
Auch da ist die Reaktion tatsächlich erstmal die naheliegendste, nämlich absolute Ablehnung. Also auch ihr Mann, ebenfalls ein hochdekorierter Wissenschaftler, sagt, ach, das kann alles überhaupt nicht sein, du vergisst wahrscheinlich einfach nur Kleinigkeiten. Das tue ich auch, wir haben beide viel zu tun, wir haben anstrengende Jobs, aber nach und nach stellt sich einfach raus, diese Diagnose ist genau richtig gewesen. Alice hat mit ihren 50 Jahren Alzheimer und auch noch eine Form von Alzheimer, die relativ schnell voranschreitet. Die beiden zusammen, Alice und ihr Mann, haben 3 Kinder, 2 Töchter und einen Sohn. Die jüngste Tochter wird gespielt von Kristen Stewart, die diese Rolle auch wirklich ganz gut spielt, weil interessanterweise spielt sie ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Also ihre beiden älteren Geschwister, ihre Schwester und ihr Bruder, sind beide auch schon sehr erfolgreich im Job. Sie als Nesthäkchen will aber unbedingt Schauspielerin werden und kommt damit aber auch nicht so wirklich von der Stelle. Das sind so Rollen so von jungen, hin und her gerissenen Frauen. Das ist was, was Kristen Stewart ganz gut spielen kann. Und sie entwickelt sich nach und nach aber dann zu der Tochter, in all ihrer Planlosigkeit, die sie beruflich hat, entwickelt sich zu der Tochter, die den besten Draht zu ihrer Mutter kriegt, obwohl die beiden eigentlich das schwierigste Mutter-Kind-Verhältnis miteinander haben. Also sie ist diejenige, die es schafft, ihrer Mutter nahe zu kommen, die sich eigentlich immer mehr abschottet, auch von der Familie, und für sich nicht wirklich akzeptieren will, dass sie diese Krankheit hat. Und da gibt es ein paar sehr schöne Dialoge, die Kristen Stewart und Julianne Moore als Mutter und Tochter da miteinander haben, weil diese jüngste Tochter dann auch einfach irgendwann mal hingeht und sagt: Mama, ich möchte jetzt einfach mal von dir wissen, wie ist das eigentlich?
Wie ist das so? Ich meine, wie fühlt sich das eigentlich an? Naja, ich habe gute Tage und schlechte Tage. An meinen guten Tagen gehe ich, fast als normaler Mensch durch. Aber an meinen schlechten Tagen fühlt es sich an, als fände ich nicht mehr zu mir. Ich habe mich immer sehr definiert über meinen Intellekt, meine Sprache, meine Ausdrucksfähigkeit. Und jetzt hängen die Wörter manchmal direkt vor mir, in der Luft, aber ich kann sie nicht erreichen und ich weiß nicht mehr, wer ich bin und nicht, was ich als nächstes verliere. Das klingt furchtbar.
Das klingt furchtbar und es ist auch tatsächlich furchtbar, obwohl der Film Still Alice überhaupt gar nicht dazu gemacht ist, wahnsinnig auf die Tränendrüse zu drücken. Das hat mir sehr gut gefallen. Dieser gesamte Umgang des Teams, also angefangen beim Drehbuchschreiben über die Regieumsetzung bis auch dahin, wie die Schauspieler dieses Familienkonstrukt darstellen und diesen Umgang mit Alzheimer darstellen. Das ist eine sehr nüchterne, aber trotzdem auch gefühlvolle Betrachtungsweise. Also kein absichtliches Tränendrüsengedrücke, kein Gespenst, das da an die Wand gemalt wird von einer alles zerstörenden, schrecklichen Krankheit, sondern es wird eine Krankheit gezeigt, die viele Millionen Menschen betrifft und mit der man irgendwie umgehen muss. Und zwar genauso, wie man es als Familie dann kann. Da ist nicht alles richtig, da ist nicht alles falsch, aber zumindest muss man versuchen, damit umzugehen. Und das zeigt dieser Film wunderschön realistisch. Alec Baldwin und Julianne Moore sind ein tolles Filmpaar. Die Filmkinder sind alle 3 toll. Herausgehoben habe ich Kristen Stewart als jüngste Tochter, weil sie das wirklich auch toll spielt. Und es ist eine große Empfehlung, euch diesen Film ab Donnerstag anzuschauen. Still Alice, der Oscar für Julianne Moore, absolut verdient. Sie spielt es herausragend. Überlegt's euch, und wenn ihr Filme abkönnt, die ein bisschen härteres Thema auf die Leinwand bringen, dann guckt euch ab Donnerstag Still Alice an.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, ich denke mal gerade 4 Jahre zurück und an die Kombination aus Hugh Jackman und Robotern. Und dann bin ich ziemlich schnell beim Film Real Steel von 2011. Vielleicht nicht gerade der allerbeste Film, den Hugh Jackman jemals gemacht hat. Übermorgen kommt jetzt der Film Chappie in die Kinos, in dem spielt Hugh Jackman wieder die Hauptrolle, dieses Mal einen Bösen. Und es geht wieder um Roboter, genau. Um damit möglichst viele Menschen reinzukriegen in diesen Film, war der Hollywood-Star letzten Freitag extra nach Berlin gekommen, zusammen mit seiner weiblichen Hauptdarstellerin Sigourney Weaver. Die beiden wollten Werbung machen für den Film, haben hier ein kleines Fan-Event in Berlin gefeiert. Und weil ich da nicht hin konnte, habe ich die liebe Anna Wollner gebeten, ob sie das nicht für uns erledigen kann. Hat sie natürlich gemacht. Hat Hugh Jackman und auch Chappie-Regisseur Neil Blomkamp für uns getroffen. Mir macht diese Tatsache ja etwas Mut, ne, der Regisseur. Denn Blomkamp hat unter anderem auch Filme wie District 9 und Elysium gedreht, die ich beide sehr gut fand. Die Frage ist jetzt, Anna, hat der es geschafft, aus Hugh Jackman einen glaubhaften Bösewicht zu machen?
Das hat er, wenn man mal diese doch recht merkwürdige Frisur von Hugh Jackman ausblendet. Eine waschechte 80er-Jahre-Vokuhila mit blonden Spitzen, die aber natürlich, das sagt er selbst, Sinn hat.
A mullet to me says, that person thinks this is a great haircut, and that's the only person who thinks it's a great haircut. And then we met at worse with the blonde tips and the shorts and the socks and I was like, Neil, this is awesome. I love it.
Aber fangen wir doch kurz erstmal vorne an. Wir schreiben in Chappie das Jahr 2016.
Heute läuten wir ein neues Zeitalter ein. Eines, das das Ende der Gewalt bedeutet. Das Ende der Korruption.
Den Boden aller Ziele neutralisiert.
Und den Beginn der Wiedergeburt unserer Stadt. Willkommen bei der weltweit ersten Roboter-Polizeieinheit!
Der Erfinder dieser Roboter-Einheit, den sogenannten Scouts, ist Dion Wilson, der ganz seines göttlichen Namens gleich mehr will als nur eine normal programmierte Roboter-Spezialeinheit.
Es gibt dem Roboter einen Verstand wie ein Mensch. Am Anfang ist er wie ein Kind, wie ein menschliches Baby, nur schlauer. Seine künstliche Intelligenz lernt viel schneller als jede organische Intelligenz, aber man muss ihm alles beibringen.
Wie lange dauert das?
Das weiß ich nicht, der ist noch ungetestet.
Dagegen ist eben Hugh Jackman, alias Vincent Moore. Der hat nämlich eine eigene Kampfmaschine entwickelt, für die sich jetzt aber keiner mehr interessiert.
Ich bin so sauer wie eine Milch, die zu lange in der Wärme stand. Wegen deiner dreckigen kleinen Roboter wurde meine Finanzierung abgelehnt. Du bist ein großes Problem für mich.
Das Problem ist allerdings nicht Dion, sondern in der Tat Chappie, der Prototyp. Denn Ninja und Yolandi, zwei Möchtegern-Gangster, die in einer heruntergekommenen Fabrik am Rande von Johannesburg wohnen, entführen Chappie, den Roboter mit künstlicher Intelligenz, und machen aus ihm einen Gangster.
Ich bin aus Titan. Ich bin unzerstörbar, sagt Amerika.
Ja, aber selbst wenn du unzerstörbar bist, muss dich der Motherfucker doch respektieren.
Und wie willst du mit uns den Überfall machen, wenn du keine Leute erschießt?
Ich kann keinen Überfall machen. Ein Überfall ist ein Verbrechen. Das habe ich meinem Erbauer versprochen.
Chappie, verdammt, es lief doch gerade so gut. Wieso machst du dir jetzt in die Hose und benimmst dich wie eine kleine Mämme?
Nein, ist okay.
Hab's versprochen.
Ja.
Die Idee zu Chappie, der im Film von Charlton Copley gespielt wird, hatte Blomkamp schon vor Jahren. Die Figur taucht sogar schon in einem seiner früheren Kurzfilme auf. Aber erst jetzt, dank der rasanten Entwicklung an der CGI-Front, war Chappie umsetzbar.
If you're framing up on a lead character like this, you know, it means every single possible joint on the character has to be absolutely perfect. It has to be able to move like a human in every way possible. So we spent like 6 months or 7 months modeling him three-dimensionally and testing to see if anything was crashing or like the geometry didn't allow for movement. And then once we got to the point that it was locked, then we knew like that was the design. And then it was only at that point really that we started getting into costing and everything else. So the mullet was long after.
Nicht nur der Look des Roboters ist bemerkenswert, auch der Look vom Rest des Films. Denn Chappie ist kein seelenloser, glattgebügelter Sci-Fi-Action-Film, sondern rau, unangepasst und schmutzig. Das südafrikanische Rap-Rave-Duo Die Antwort spielt das Gangsterpärchen und fügt sich mit seinen Tattoos und dem taffen Auftreten perfekt ein in dieses doch sehr ungewöhnliche Setting.
Du musst ein Gangster sein, Chappie.
Du musst ein Gangster sein.
Ja, muss cool sein.
Nicht lachen, ich bin cool.
Ja, du bist cool.
Selbst wenn du eine Waffe ziehst, dann musst du cool sein. Boom! Los, versuch's, tu's.
Stirb, fuck, Mother, boom!
Ja, Chappie, genau so erschießt man einen Motherfucker.
Dabei geht es Blomkamp nicht nur um aus dem Ruder gelaufene künstliche Intelligenz, sondern eigentlich um viel mehr.
I view the world as kind of like a violent place, like kind of a place that a lot of cruelty and violence happens and that you have to fight for yourself in. Whether you're an animal or a human, it doesn't really matter, like the challenges are similar. So to me, when any new consciousness or sentience is brought into the world, it's kind of uncorrupted and it's pure and sort of fresh and it doesn't have a point of view yet. And that represents a lot of good in the world to me, right? So I just wanted to make a film that was about that, being put in a kind of sort of semi-bad environment. So it is like nature versus nurture also, that's one of the topics. But really just a piece of fresh consciousness in a somewhat chaotic world.
Auch wenn der Film sich gen Ende ein bisschen im Kitsch verliert, ist Blomkamp ein zutiefst menschlicher Film mit einem Roboter in der Hauptrolle gelungen. Für seinen nächsten Film, ein noch namenloses Alien-Sequel, ist damit die Messlatte noch höher gerutscht.
Warum hast du mich erbaut, nur damit ich sterbe?
Ich hab dich nicht erbaut, nur dass du stirbst, Chappie.
Ich will leben. Ich will hier bei Mami bleiben. Ich will nicht sterben.
Wenn ihr mehr sehen wollt, ab Donnerstag Chappie bei uns im Kino.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Serien-Junkie-Tums. Ich hätte euch das Folgende gerne schon auf Deutsch angeboten, aber der Shit ist einfach noch so heiß, dass es den Trailer bisher nur auf Englisch gibt. Die Rede ist von einer neuen Serie, die noch jetzt im März startet, Bloodline. Und die könnte wirklich das nächste große Ding werden. Kurz möchte ich euch trotzdem reinhören lassen, auch wenn es auf Englisch ist, könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen, denn die Interviews, die ich geführt habe mit den Produzenten und dem Hauptdarsteller von Bloodline, die sind auch auf Englisch, also insofern, ich sage euch nur so viel, es geht um eine Familie in den Florida Keys, vermutlich um eine extrem vermögende Familie und es geht darum, dass der älteste Sohn Danny plötzlich nach Hause kommt.
Back. No good will come of this.
People can change.
You can't. You got no idea what I am getting into this place. So close, no
matter how far. Ich habe ein klein bisschen von der Musik hinten dran gelassen, weil da eine wirklich sehr geile Version von Metallicas Nothing Else Matters für verwendet wurde. So, ihr habt gehört, Danny is back und dann unterhalten sich Leute miteinander im Trailer, das kann man sehen. Das ist die Familie von Danny und alle sagen so, oh scheiße, Danny kommt zurück, das wird nicht gut gehen. Und dann sagt noch eine Schwester, sagt noch, naja, aber Leute können sich doch verändern und es heißt sofort, möglicherweise aber nicht. Danny. Danny ist das schwarze Schaf dieser Familie, die, hatte ich eben schon kurz gesagt, in den Florida Keys lebt. Dazu muss man wissen, Florida Keys, das kennt vielleicht der ein oder andere noch aus so Serien wie Miami Vice. Da gibt's fiese Moskitos und Alligatoren und es ist so ein bisschen so ein Ambiente wie in der Serie Dexter. Das darf ich schon mal vorwegnehmen. Diese Familie birgt ein Geheimnis, aber natürlich wird uns überhaupt nicht verraten, was das für ein Geheimnis ist. Danny kehrt nach Hause nach vielen Jahren, gespielt von Ben Mendelsohn in der Hauptrolle, anlässlich des 45. Jubiläums des Hotels seiner Eltern. Die haben da also ein sehr gut laufendes Hotel und die Familie Rayburn, so heißt dieser ganze Clan, ja, erlebt ab da quasi den Albtraum seines gesamten Familienlebens. Einfach nur, weil Danny zurückkommt. Ich habe mit den Produzenten gesprochen und dem Hauptdarsteller, die Produzenten Todd Kessler und Dan Zellman. Das sind zwei Männer, die seit Jahren erfolgreich für diverse Serien gearbeitet haben, sind ausgezeichnet worden für die US-Serie Damages, unter anderem haben da einige Preise mitgewonnen und haben beide auch früher schon, und das sollte einen aufhorchen lassen, als Autoren gearbeitet an den Drehbüchern der Sopranos. Und ich habe sie dann gefragt in dem Interview, was ich immer erstaunlich finde, ist, es gibt so wahnsinnig viele Serien schon. Und gerade im Augenblick haben wir diesen großen Serienboom. Es kommt ja auch immer mehr raus zurzeit. Wie schafft man es da eigentlich, noch was komplett Neues zu schreiben, was wir alle nicht schon 3 oder 4 Mal in anderer Form in der Serie gesehen haben? Wie schafft man das nochmal komplett, eine Storyline für eine ganze Serie, für mehrere Staffeln, die geplant sind, neu zu erfinden? Und habe das ein bisschen verglichen mit Popsongs, die ja auch jede Woche rauskommen. Und auch da ist es ja das Geschick der Komponisten für Leute wie Rihanna und andere, einfach Popsongs zu schreiben, die alle irgendwie in dieses Pop-Ohr reingehen, die also gefällig sind, die aber trotzdem nicht genau gleich sind. Ja, Frage an die beiden, wie geht das, bei so vielen Serien noch was Neues auf die Beine zu stellen?
There's so many shows on television that we can't keep up with all of them. And every once in a while I'll have this feeling of like, well, I'm not watching all these shows. What if they're doing the same thing? What if they're telling the same stories? We'd have no way of knowing. We don't have time to watch them all. But so you have to kind of not think. At some point you have to let go of that, but it's a good point. I agree with you with pop songs. I don't know how. Maybe the answer is that people have an unending appetite for the same song.
Da haben sich die beiden tatsächlich ein bisschen selbst widersprochen. Auf der einen Seite gesagt, naja, mit den Popsongs wahrscheinlich wollen die Leute immer das Gleiche hören, aber wir versuchen natürlich trotzdem noch was Neues zu erzählen und schaffen es aber selber auch nicht, alle Serien zu gucken, die auf dem Markt sind, und haben gesagt, ein bisschen ist es natürlich dann auch Glück, dass man was findet, wo die Zuschauer am Ende nicht sagen, das kenne ich doch irgendwie daher, daher und daher. Interessant fand ich dann mit den beiden Produzenten noch, bevor ich zum Hauptdarsteller in den anderen Raum gegangen bin für das zweite Interview. Interessant fand ich noch, den beiden die Frage zu stellen, wie ist das eigentlich mit der Kohle heute? Wenn jetzt zwei so erfolgreiche Produzenten wie Dan Zellman und Todd Kessler ankommen, habe ich sie mal ganz direkt gefragt, müsst ihr eigentlich noch um Geld betteln?
The answer is no, we don't have to beg for money. But at the same time, you know, when we're making a show, it's you know, we wanted to go with Netflix wanted us, which was wonderful, and then we wanted to go with Netflix, and you know, they have a certain amount of money that they can spend on a show, and we, you know, thought, yes, we can make this show for that amount of money.
Ja, also ein Deal zwischen Netflix und den beiden Produzenten, die gesagt haben, also okay, für das Geld, was ihr uns gebt, damit können wir was anfangen. Und was ich aber in dem Zusammenhang ganz spannend war, ist, dass die beiden mir gesagt haben, es ist nichts gefaked worden. Also sie haben wirklich in den Florida Keys gedreht, was ich vorhin schon gesagt habe, mit vielen Mücken und Alligatoren und teilweise wirklich extremer Luftfeuchtigkeit, und es ist schwül und die Klamotten kleben am Körper, aber sie wollten genau da drehen, weil sie gesagt haben, diese Story von Bloodline, diese düstere Familiengeschichte, die passt einfach auch wirklich nur genau dahin. So, dann bin ich eine Tür weitergegangen zu Ben Mendelsohn, toller Schauspieler, kennt ihr vielleicht aus dem Film The Dark Knight Rises und aus vielen anderen Kinofilmen auch, der jetzt wieder im Zeitalter der Hollywood-Stars, die zurückgehen Richtung Serie, das war ja jahrelang total verpönt, und dann hat er einen ganz interessanten Vergleich gezogen, auch was das Verhältnis angeht zwischen Schauspielern und deren Agenten, so nach dem Motto, ne, wann hat einem früher schon mal ein Agent zu Serien geraten, da hieß es immer nur, nein, du darfst nur Filme machen. Und da hat Ben Mendelsohn was erzählt, was ganz Spannendes, was ihm Kevin Spacey vor einiger Zeit erzählt hat.
Absolutely. I mean, look, Kevin Spacey said it very well last year. He said, there was a time not so long ago where my agent would have said to me, no, you can't do it. You're not doing that. It's a television series. Now, you know, his agent says, go, do that. That's fantastic. So it has changed. The whole game in its way has changed. Yeah.
Vor Jahren haben die Agenten noch gesagt, oh Gott, lass bloß die Finger von den Serien, und heute heißt es nur, mach auf jeden Fall die Serie, eben weil die Qualität so viel besser ist. Und im Fall von Kevin Spacey, das ist doch abgefahren, oder? Der Mann, der so viele großartige Kinofilme in seinem Leben schon gedreht hat, wird heute aber in erster Linie in Verbindung gebracht mit seiner aktuellen Serie House of Cards. Und das war für Ben Mendelsohn tatsächlich auch nochmal ein Punkt, offen und ehrlich zuzugeben, selbst wenn man schon einige Hollywood-Filme gedreht hat, mir gesagt hat, ja, na klar, eine gute Serie kann ein absoluter Karrierebeschleuniger sein.
And the other thing about it is, it essentially arrives in theaters, as it were, in your living room, all around the world, at that same instant. Like, as he was saying earlier, oh, the janitor's there at midnight, he goes, oh, that's right, we've got to get Bloodline up, and bam, he presses a button, and there it is, it's everywhere.
Spannendes Gespräch mit Ben Mendelsohn und den beiden Produzenten Todd Kessler und Dan Zellman. Bloodline startet aktuell, heißt es, 20. März. Wenn ihr die Möglichkeit habt, reinzuschauen, tut das mal. Ich bin zumindest vom Beginn der Serie relativ begeistert, hoffe, dass das gut weitergeht. Und auch da bleiben wir natürlich auf dem Laufenden, wie bei allem, was in Sachen Serie irgendwie heiß und aktuell ist.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ihr hört eine Stunde Film am Dienstagabend bei D-Radio Wissen. Ich bin Tom Westerholt und hier kommt Inga Hinnenkamp mit den Filmnews der Woche.
D-Radio Wissen.
Filmnews.
Kirk hat Stress wegen Spock-Begräbnis. Einen ganzen Tag lang hatte sich der Ur-Captain Kirk-Darsteller William Shatner Zeit genommen, um mit vielen Star Trek-Fans über den Tod von Leonard Nimoy zu chatten, den ehemaligen Ur-Spock-Darsteller. Das hatte er angekündigt und auch eingehalten, war einen ganzen Tag lang auf Twitter für die Fans da, um gemeinsam mit ihnen um seinen langjährigen guten Freund Nimoy zu trauern. Der war vergangene Woche mit 83 Jahren an einer Lungenkrankheit verstorben. Soweit so rührend, doch dann das. Shatner ging am Sonntag nicht zur Beerdigung, also Kirk quasi nicht zu Spocks Begräbnis. Und da war das Verständnis der Fans schnell am Ende. Aus Captain Kirk wurde im Netz Captain Jerk. Dem aufkeimenden Shitstorm trat William Shatner dann beherzt damit entgegen, dass er am Sonntag einer Spendengala habe vorsitzen müssen und deshalb seine Töchter stellvertretend zur Beerdigung geschickt hatte. Ihr hättet mich doch auch dann ein Jerk genannt, wenn ich dafür die Gala hätte ausfallen lassen und es keine Spenden gegeben hätte, schimpfte Shatner an die Fans gerichtet zurück. Ende im Begräbnisstreit offen. Nächstes großes Computerspiel ins Kino? Gran Turismo ist seit Jahren die gefeierte Racing-Simulation für die PlayStation. Nun könnte das Spiel bald zum Film werden. Laut Hollywood Reporter sitzt aktuell Joseph Kosinski an einem Drehbuch. Der Regisseur der Filme Oblivion und Tron Legacy soll demnach auch hier die Regie übernehmen. Über die Story ist noch nicht viel bekannt, nur dass es wohl ein einzelner aufstrebender Rennfahrer sein wird, der sich hier durch die verschiedenen Rennklassen zum Erfolg racen muss. Das erste Gran Turismo-Rennspiel kam 1997 raus. Seit 2013 ist aktuell der 6. Teil im Verkauf. Es ist die erfolgreichste Rennserie der Computerspielgeschichte. Wann Drehstart sein soll, ist noch nicht bekannt. Duo Infernale? Das könnte ja was werden, wenn die zwei sich zusammentun. Oscar-Gewinnerin und Hollywood-Darling Jennifer Lawrence zusammen mit Regie- und Produzentengigant Steven Spielberg. Sieht alles danach aus. In dem Film It's What I Do soll Jennifer die Rolle der Fotojournalistin Lindsay Addario in deren Biografieverfilmung übernehmen. Addario hat zumeist im Irak und Afghanistan gearbeitet. Ihre Memoiren sind ein Bestseller. Zurzeit dreht Spielberg zwar noch mit seinem Lieblingsschauspieler Tom Hanks zusammen an den Thriller St. James Place. Aber auch Jennifer Lawrence ist erst noch mit Dreharbeiten für die Filme Joy und X-Men Apocalypse beschäftigt. Danach jedoch soll die gemeinsame Arbeit losgehen. Filmstudio Warner Brothers hat sich nach zähem Kampf mit der Konkurrenz die Rechte gesichert und Spielberg und Lawrence als Regisseur und Hauptdarstellerin bekannt gegeben. Wer das Drehbuch schreiben soll, ist noch nicht bekannt. Drehstart soll vermutlich im Herbst 2016 sein.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Hier ist eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Schönen guten Abend euch nochmal. 2012 ist mir gerade nochmal aufgefallen, war Will Smith das letzte Mal eigentlich wirklich erfolgreich im Kino mit Man in Black 3. Und im Prinzip war alles, was er seitdem abgeliefert hat, schwach, ziemlich schwach oder sogar noch schlechter. Er selbst beispielsweise in Winter's Tale und vor allem in der wahnsinnig schlechten Postapokalypse After Earth, den er auch zusammen mit seiner Frau Jada produziert hatte, der war ganz gruselig. Produziert ist das nächste gute Stichwort, denn außerdem hat er in dieser Zeit noch das sehr überflüssige Remake von Karate Kid mit seinem Sohnemann und die ziemlich platte Agentenkomödie Das gibt Ärger produziert. Das war auch beides keine wirkliche Will Smith-Werbung. Das macht also unterm Strich 4 ziemlich schlechte Filme in nur 3 Jahren. Sohn Jaden Smith, hatte ich eben schon kurz gesagt, war sogar an 2 davon beteiligt. Bei den Fußballern gibt es ja diesen geflügelten Spruch, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Also stellvertretend für, es läuft einfach nicht rund, quasi egal, wie du es gerade anpackst. Daher Spannung, denn Will Smith versucht es ab Donnerstag auf ein neues im Kino mit einer Gaunerkomödie, die heißt Focus. Anna Wollner hat sich reingetraut in den Film und kann uns sagen, hat Will Smith weiterhin Scheiße am Fuß?
Ja, um mal direkt die Spannung rauszunehmen, das hat er, auch wenn er am Wochenende in Amerika 50 Shades of Grey vom Kinothron gestoßen hat. Aber Focus ist genauso überflüssig wie eine Wurzelbehandlung und fühlt sich streckenweise leider auch genauso an.
Was?
Na, Sie sollten mich erschießen. Sie würden mir einen Gefallen tun. Krebs. Ein Tumor so groß wie ein Pfirsich.
Er hat uns durchschaut.
Oh shit, ihr seid Loser.
Den Gefallen tut uns hier erstmal keiner, denn Will Smith ist ein Trickbetrüger im ganz großen Stil. Im maßgeschneiderten Anzug und mit einer ganzen Armada aus Helfern stiehlt, betrügt und trickst er, was das Zeug hält, und lernt bei einem dieser Einsätze Jess kennen, eine blonde Augenweide, gespielt von Margot Robbie.
Man gibt den Betrug nicht zu. Die Lüge stoppt mit dir.
Warum bist du denn mitgekommen, wenn du so schlau bist?
Rein berufliche Neugier. Außerdem stehe ich auf dem Möpse. War so ein Win-Win-Ding.
Die Win-Win-Situation ist hier die Ausgangslage für eine Mischung aus romantischer Liebeskomödie und Lehrer-Schüler-Drama im Trickbetrüger-Milieu. Die ersten 15 Minuten lassen dabei noch auf Großes hoffen. Eine von vorne bis hinten durchkomponierte Taschendieb-Sequenz mit Anleitung.
Aber worauf es letzten Endes ankommt, das einzig Wichtige ist, dein Fokus.
Ziemlich clever.
Schön, also, die Aufmerksamkeit ist wie ein Spotlight. Und unser Job ist der Tanz in der Dunkelheit.
Ich hab's nicht gemerkt, ist ja verrückt.
Das menschliche Verhalten ist sehr vorhersehbar. Ich berühre dich hier und stehle von da. Dann berühre ich dich da und stehle von hier. Ich stell mich neben dich. Du knallst mir doch jetzt nicht eine, oder?
Wieso?
Na, wenn du wüsstest, wo meine Hand war?
Ab da geht es aber steil bergab, denn Focus versucht uns genauso zu manipulieren wie die Trickbetrüger ihre Opfer. New York, New Orleans, Buenos Aires sind dabei die Stationen. Mittendrin ein Zeitsprung von 3 Jahren. Aus dem Lehrer-Schüler-Verhältnis ist eine Hassliebe geworden, die den nächsten Coup im Rennfahrermilieu fast verhindert.
Du hast mir so viel beigebracht, aber ich habe seitdem dazugelernt. Und ich möchte dir gern all das zeigen, was ich gelernt habe. Zum Beispiel, wie es geht, Männer zu verarschen. So wie ich dich gerade verarscht habe. Ein schönes Gefühl?
Wow.
Ja.
Oh.
Wow. Du hast es anscheinend nicht mehr drauf. Das war erbärmlich.
Weil die beiden Regisseure und Drehbuchautoren Glenn Ficarra und John Wrecker, immerhin die Macher von Crazy Stupid Love, augenscheinlich so viel Spaß daran hatten, einen Trickbetrüger-Trick nach dem anderen schön ausgeleuchtet in Szene zu setzen, haben sie darüber leider das Wichtigste vollkommen vergessen, nämlich die Story.
Es gibt keinen Grund, dass irgendjemand panisch wird. Es braucht auch niemand auszurasten. Wir sind nämlich kurz vor dem Ende.
Focus ist teuer ausgestattetes Designer-Kino ohne Seele, in dem selbst die Schauspieler ihr Gesicht verlieren. Will Smith jedenfalls muss sich dringend was Neues überlegen, um seine dahindämmernde Schauspielkarriere noch einmal zu reaktivieren und zu retten.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, Herrschaften, ein weiterer Dienstagabend neigt sich zumindest im Sinne unserer kleinen, possierlichen Familien-Kino- und Serienunterhaltungsshow ihrem Ende. Ein weiterer Dienstagabend, nein, der neigt sich nicht ihrem Ende, der neigt sich immer noch seinem Ende. So viel grammatikalische Correctness ist schon erwünscht in dieser Sendung bei diesem Sender D-Radio Wissen. Soll auf Deutsch heißen, ich darf mich für heute von euch verabschieden. Das war eine Stunde Film mit Tom Westerholt. Freue mich, wenn ihr nächsten Dienstagabend 20 Uhr wieder dabei seid. Bis dahin bedanke ich mich sehr herzlich bei euch für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis bald und tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.